ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Niki. Hi. Wir haben wieder die Nachrichten aus der Anime-Welt der Woche für euch parat, was alles passiert ist und was unsere Meinung dazu ist.
Oh, ja. Die Meinung.
Wir haben einige Updates, neue Trailer, gerade einiges in CGI. Wir können wieder über AI lästern. Wir haben mehrere Firmenübernahmen, eine groß, eine klein. Ja, es kommt nochmal ordentlich was zusammen Richtung Ende des Jahres. Deswegen gehen wir auch direkt rein mit den Nachrichten aus Deutschland. Da haben wir zwei Kinostarts für nächstes Jahr. Einmal Alice im Wunderland, Dive in Wonderland. Da hat ADN angekündigt, dass sie den Film in die deutschen Kinos bringen. Und das bereits am 13. Januar, also noch einen Monat hin. Und dann kommt der neue Film, ja, der neue Alice im Wunderland-Film, diesmal ein Anime-Film von PA Works in die deutschen Kinos.
Ja, schön, was fürs neue Jahr.
Ja.
Wenn man gerade so den Kater ausgeschlafen hat. Hey, lach nicht. Wenn man ein bisschen älter ist, dauert das länger.
Okay. Und dann ein paar Monate später, beziehungsweise da haben wir noch keinen genauen Termin, aber im Frühjahr 2026 will Peppermint Anime auch den neuen Assassination Classroom Film in die deutschen Kinos bringen. Assassination Classroom, the movie Everybody's Time.
Juhu.
Ja, der kommt also auch. Und was wir dann noch haben, ist Paper Toons wird übernommen.
Hm.
Das ist die erste Firmenübernahme, die wir heute haben. Die nächste kommt weitaus später dann im Podcast. aber ja, wir haben jetzt interessanterweise ja einige Manga-Verlagsübernahmen im Laufe dieses Jahres gehabt, im Laufe 2025. Sowohl Crunchyroll, Manga-Kult und jetzt auch Paper Toons, eine kleine Firma, gegründet von zwei Leuten, die sich zur Aufgabe gemacht haben, koreanische und ich glaube auch teilweise chinesische Webtoons halt in gedruckter Form bei uns herauszubringen. Wir haben sie ja hin und wieder in der Monatsvorschau. Und da hat die Buster Lübbe AG angekündigt, dass sie die Firma zum 1. Januar 2026 zu 100% übernehmen werden. Bei Paper Toons soll sich soweit angeblich nichts ändern. Auch erst ab dem 1. Februar, einen Monat später, kümmert sich Buster Lübbe auch tatsächlich um die geschäftlichen Angelegenheiten des Verlags. Ja, Buster Lübbe ist auch einer der größeren Player in Deutschland. Die ja ein eigenes Kinderbuch-Label zum Beispiel haben, die jetzt auch ein eigenes Label für so alles rund ums Internet haben, im Internet-Creator und ja auch, glaube ich, die Video-Days mitfinanzieren, wo ja dann immer CreatorInnen ausgezeichnet werden und sowas. Also, ja, und die steigen halt jetzt mit Paper Toons auch ins Manga-Geschäft ein.
Interessant, interessant. Jahr. Je nachdem, wie man sieht, haben die zwei, die den Paper Toon Verlag gegründet haben, es jetzt geschafft?
Das auf jeden Fall, ja. Buster Lübbe ist generell gerade sehr aggressiv dabei, sich zu erweitern. Die haben auch dieses Jahr angekündigt, dass sie in den USA jetzt Bücher rausbringen möchten.
Oh, lustig.
Da gehört das anscheinend dazu, zu ihrem aggressiven Push zur Vergrößerung.
Interessant.
Ja, hoffen wir, dass da nichts bei schief geht oder so, dass halt wir weiterhin schöne Webtoons auch in gedruckter Form veröffentlicht bekommen. Das meine ich auch für Webtoons ist es meine präferierte Variante, ehrlich gesagt, die zu lesen.
Ja, also Buster Lübbe ist eine Aktiengesellschaft, das heißt, die gucken darauf, dass sie Geld damit verdienen, sonst geht's weg. Aber ich glaube, das dürfte nicht das Problem sein, weil das alles sowieso im Kommen ist und eh in Wachstum mag.
Naja, also Wachstum gibt's nicht unendlich, ne?
Natürlich gibt's es nie unendlich. Aber hey, solange für die nächsten paar Jahre erstmal sicher sein können, dass die nicht von der Bildfläche verschwinden, dann passt schon.
Dann kommen wir zu den neuen Anime-Ankündigungen. Das sind tatsächlich diesmal gar nicht so viele. Wir haben einmal World Trigger meldet sich zurück mit einem Reboot-Project.
Okay.
Ja, da gab es einen kurzen 15-sekündigen Teaser, der das angekündigt hat und zusammen mit einem Bild. Mehr Infos wird es dann anscheinend beim Jump Festa geben, was am 20. Dezember diesen Jahres ist, wo dann wieder ganz, ganz viele News aus dem Jump-Kosmos kommen werden. Und ja, World Trigger hatte ja schon mal einen Anime. Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her. 2014 hat er ursprünglich angefangen, kam von Toei Animation, ging auch, glaube ich, so 70 Episoden oder so. Auf jeden Fall etwas länger. Und hatte dann Jahre später noch dann Fortsetzungen bekommen, also die sehr, sehr viel später kamen als die erste Serie dann noch in den 20ern. Und ich hatte damals nur reingeguckt, ich mochte die erste Episode überhaupt nicht, weil ich den Protagonisten unausstehlich fand. ich habe aber auch gesehen, dass dann gerade die zweite und dritte Staffel von den Fans als sehr, sehr gut befunden werden. Also vielleicht ist das etwas, was ein bisschen braucht, damit man warm wird mit.
Also ich bin da auch raus, aber meine Güte, es sind ja viele Folgen im Endeffekt.
Ja. Na?
Die erste hat
nach 100 Folgen wird's gut.
Die zweite hat 25 und dann nochmal 12 und 14. Also sind wir wirklich bei 100 Folgen insgesamt.
Und ja, jetzt ist eine Art Reboot angekündigt worden, denn soweit ich das verstanden habe, ist es auch eine etwas ungewöhnliche Form von Reboot. Das ist vielleicht mehr so in die Form Legacy-Sequel, könnte man das fast schon reinstecken, wo die Serie an sich fortgesetzt wird und gleichzeitig neu gestartet. Das spielt anscheinend weitaus weiter im Manga, als dann tatsächlich auch adaptiert worden ist von den Anime bisher, weswegen dann im Prinzip einiges ausgelassen wird, aber halt zu einem Punkt, wo man neu einsteigen kann.
Wenn das funktioniert, von mir aus.
Ja, bisschen komisch, hat man jetzt in der Form, glaube ich, auch noch nicht so häufig, aber ja. Dann haben wir Horror Collector. Eine Romanreihe, die auch eher für ein jüngeres Publikum gedacht ist und im Herbst 2026 eine Anime-Adaption spendiert bekommen soll. Die Bücher sind geschrieben von Midori Sato, hat auch für Anime schon ein paar Drehbücher geschrieben, wie zum Beispiel für eine Hello Kitty-Anime-Serie, für Sasae-san, aber auch zwei Kurzfilme für Pokémon. Und ja, in diesem Buch geht es eben um einen Jungen mit roter Kapuze, der Gespenster quasi sammelt in seinem Buch, die Horrorversion von Natsume's Book of Friends.
Aber ich sehe hier, es geht nicht um die klassischen Monster und Geister aus der japanischen Mythologie, sondern halt so um moderne Stadtmythen.
Genau, um Urban Legends geht's dabei, um Creepypastas und alles sowas. Ja, wenn wir dann sehen nächstes Jahr, also ist jetzt auch im Prinzip eigentlich etwas, wo ja jetzt auch modernere Episoden von GGG so in die Richtung auch gegangen sind und sowas. An diese letzte Serie davon erinnert sie mich dann auch.
Jo.
Mal sehen. Ist auf jeden Fall noch eine Weile hin, ja, also müssen wir noch ein Jahr warten, ne?
Ja.
Dann haben wir Sorry About My Younger Brothers. Ist ein Manga, der einen TV-Anime bekommen soll nächstes Jahr. Und der ist uns auch direkt mit einem kleinen Teaser serviert worden. Da hier geht es eben um ja, eine Protagonistin, deren, was jetzt Mutter oder Vater, einer von ihren Elternteilen, verheiratet sich halt neu und deswegen hat sie jetzt vier junge Geschwister, die über das andere Elternteil kommen. Und das sind halt alles jung und wir kennen das aus Anime.
Ja, das kennen wir schon.
Ja. Ich muss aber sagen, die Protagonistin sieht zumindest ganz lustig aus. Sie hat ein lustiges Charakterdesign und vor allem ein lustiges Gesicht. Ja, also auch der erste männliche Figur, die wir in dem Teaser sehen, hat auch ein recht modernes, hippes Design, so hat hier so Ear-Piercings drin. Wird gemacht bei Lei Doos, die Adaption unter der Regie von Hitoshi Nanba, hat die ersten drei Staffeln von Golden Kamuy Regie geführt und zuletzt bei Lei Doos auch Rising Impact, der Golf-Anime, der bei Netflix kam. Ja, also hat jetzt erstmal eigentlich einen netten Stil, so ich finde, der Teaser sieht gut aus.
Jo.
So, aber ist halt jetzt erstmal keine Prämisse, die mich grundlegend heiß macht.
Seltsamerweise erinnert mich das Design so ein kleines bisschen an eine alte OVA von He is Greenwood. So eine Studentenkomödie.
Mhm.
Ja, vielleicht ist es nur wegen dem einen Typ. Dem einen Typ und seiner grauen Frisur. Aber ja, irgendwie, das hat so leichten 90er Jahre Shoujo-Touch, das Zeugs.
Weiß ich nicht.
Yeah. Es gibt noch Sachen, die ich weiß und du nicht.
Was wir aber auch noch haben, 20-jähriges Jubiläum von Code Geass. Und das heißt wieder ein neuer Anime. Weil das ist ein Franchise, das hört nicht auf.
Es sollte sich eigentlich jetzt endlich mal ergeben und einen auf Gundam machen. Lauter Alternativuniversen. Obwohl, das haben sie ja schon gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie diese ganzen späteren Anime funktionieren. Ich habe das alles nicht gesehen. Irgendwie ist mein Interesse dafür nicht so groß aus irgendeinem Grund.
Ich habe auch nur die ersten zwei Staffeln gesehen und fertig.
Tja, was jetzt auf jeden Fall halt angekündigt, also es sind zahlreiche neue Projekte angekündigt worden, auch The Rose of the Recapture, was ja dann bei Disney Plus, glaube ich, gelaufen ist sogar, die Film-OVA-Dinger, die letztes und dieses Jahr liefen, kommen als TV-Fassung nochmal im Juni 2026 im japanischen Fernsehen. Die ganzen Kinofilme, die es dazu gibt, was anscheinend 13 Stück gibt, werden in den japanischen Kinos nochmal gezeigt, zu speziellen Events. Und es wurde eine neue Anime-Serie angekündigt namens Code Geass Hoshi Oi no Asphal. Und die wird Regie geführt von Kazuya Nomura, hat auch schon in der Vergangenheit Ghost in the Shell, the New Movie Regie geführt oder Moriarty the Patriot oder die zweite Staffel von Sengoku Basara oder Robotics Notes, also zahlreiche Serien bereits Regie geführt bei Production IG.
Jo.
Und die Charakterdesigns kommen von Rolua, ist anscheinend Charakterdesignerin von irgendeinem Isekai Light Novel, von der ich noch nie zuvor gehört habe, die auch noch keinen Anime hat, aber sicherlich einen bekommen wird. weil es hier auch um jemanden geht, der irgendwie aus seiner Party mal wieder rausgeschmissen wurde. Wir kennen den Spaß.
Jo.
Ja, es gibt ein Teaser-Visual zumindest bisher, was zu Hoshi Oi no Asphal veröffentlicht worden ist, was so eigentlich ganz hübsch aussieht. Aber da ich von Code Geass sonst keine Ahnung habe, kann ich das auch nicht weiter kommentieren.
Na jo. Wird schon irgendwas werden.
Hoffentlich gibt's wieder Pizza Hut. Dann haben wir zahlreiche Updates und neue Trailer und sonst irgendwie was. Angefangen mit Milky Subway, The Galactic Limited Express. Soll ja eine Kinofassung nächstes Jahr geben. Und zwar auch schon recht bald. Da ist jetzt ein Datum veröffentlicht worden. Am 6. Februar kommt die Kinofassung bereits in die japanischen Kinos. Hat den Untertitel Local Train to the Theater. Und wie auch schon bei der Ankündigung erwähnt wurde, wird es halt neues Material geben. Freue ich mich nach wie vor drauf. Hoffe auch, dass das dann halt irgendwie im Westen veröffentlicht wird, da die Serie selbst ja auch auf YouTube bereits zahlreiche Dubs bekommen hat, gehe ich mal davon aus, dass das dann auch nicht allzu lang dauern wird, dass das irgendwie zu uns kommt.
Ja, das Bedürfnis ist da.
Das auf jeden Fall. Ja, meinen ersten Trailer zu Does It Count If You Lose Your Virginity to an Android? Was ja ein neuer Anime von WW Wave ist unter ihrem Deregular-Label, wo sie halt etwas entschlacktere Fanservice-Serien machen, die halt nicht full-on-Porn sind, wie die Serien, die sie sonst rausbringen.
Ja, das hat nichts zu heißen. Die sind die ganze Zeit trotzdem wie die Hasen
die sind
zugange. Ne?
Diese Serien, die sie unter diesem Label rausbringen, sind halt trotzdem sehr nackt. In der aktuellen Saison ist es ja dieses, dieses Ding mit dem Masseur. Hier fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Irgendwas Hitesashi-kun, keine Ahnung.
Ja, ja,
in der letzten Saison war es dieses Chuhai Lips.
Ja, wo sie die ganze Zeit sich betrinken.
Genau. Und danach Sex haben.
Ja.
Und ich schätze mal, also auch wie dieser Anime hier aussieht und das auch von Staff ist, die vorher an Chuhai Lips gearbeitet haben, wird es wieder in die gleiche Richtung gehen, weil dieses, also Chuhai Lips waren die Episoden immer nur 3-4 Minuten lang, halt wirklich sehr, sehr kurz und es lief halt wirklich immer darauf hinaus, einfach der Protagonist schleppt irgendeine Dame ab und hat dann am Ende Sex mit ihr. Und bei den anderen zwei, die Regular Anime, die sind ja, glaube ich, zumindest 12-Minuten Folgen. Jetzt halt mit dem Ding in der aktuellen Saison mit dem Masseur und Yonder the Dark Elf. Und ich glaube, dass es auch wieder eine von der sehr, sehr kurzen Sorte hier dann wieder sein wird mit dem Android-Ding dann wahrscheinlich. Wo wir halt jede Woche dann eine kleine Dose Sex bekommt. Im Trailer wird auch schon von einer OVA gesprochen, die im Nachhinein kommen soll, eine Episode 9. Also das Ding wird wahrscheinlich auch nur 8 Episoden haben. Und ich finde es ja ganz lustig bei diesen Serien, dass sie dann in der unzensierten Fassung und in der zensierten Fassung 2 unterschiedliche Sprechercasts haben. weil das halt hier auch wieder der Fall ist. Wahrscheinlich, weil halt die ja großen Namen SprecherInnen sich nicht beflecken wollen, damit in irgendwie in Verbindung mit Pornografie gebracht zu werden, keine Ahnung. Meist machen sie das dann vielleicht unter einem Pseudonym noch.
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich mir nicht wirklich sicher, ob das der Grund ist. Weil ich kenne eine ganze Menge sehr bekannte Synchronsprecher. Ich meine, bekannt wie Bunte Hunde. Die haben auch in den 80er und 90ern in Porno-OVAs gearbeitet. Unter ihrem Namen. Das hat sie nicht gejuckt.
Ja, keine Ahnung, heutzutage ist das, also es ist irgendwie so, dass aus irgendeinem Grund die dann, wenn es die gleichen Personen sind, die dann oft dann andere Namen annehmen für so explizitere Rollen.
Na jo,
ah, ja.
Sollte sie machen.
Das gibt's dann halt, am 9. Januar fängt das an mit dem Android-Ding. Ich gehe mal schwer davon aus, dass dann hier Animoon oder so das wieder lizenziert, keine Ahnung. Dann haben wir den ersten Trailer für Oedo Fireslayer, The Legend of Phoenix. Ein Anime, auf den ich mich eigentlich die ganze Zeit sehr gefreut hatte, weil es um Feuerwehrmänner geht während der Edo-Zeit.
Ja, eine super coole Sache.
Eine sehr, sehr interessante Prämisse. Und jetzt sehe ich diesen Trailer und Ovaya. Es ist Full CGI, was wir so vorher auch nicht wussten. Also zumindest ich nicht. Und ehrlich gesagt, ist es kein guter Full CGI, weil das sieht so aus, als hätten wir die Lektion von 10, 20 Jahren solcher Art von Anime einfach mal komplett ignoriert und halt einen ziemlich nicht groß stilisierten CGI-Look gemacht, der halt sehr bemüht versucht, halt so auszusehen, wie Zeichnungen aussehen würden, aber dabei halt nur seinen eigenen Stil hat und deswegen ehrlich gesagt nicht so gut aussieht.
Ja, irgendwie ist es schwer zu sagen, was es ist, aber alles ist um ein kleines bisschen falsch, weißt du? Überall von den Bewegungen, vom Design her, ist überall der Wurm drin. Es erinnert mich tatsächlich an die schlechte Berserk-Serie ein kleines bisschen.
Ja, das ist leider schon.
Ah.
Also sehr ärgerlich, wurde bei Synergy SP gemacht, Regie führt Hiroshi Yasumi, war vorher auch nur Produzent bei so ein paar Serien wie Zoids oder Detective Conan und Head Director, was wieder alles mögliche bedeuten kann, ist Hajime Kamegaki, hat unter anderem Lupin the Third vs. Detective Conan the Movie Regie geführt. Und ja, also meine Vorfreude darauf ist ziemlich gesunken, leider.
Ja, normalerweise wäre das nicht unbedingt sofort ein Ausschlusskriterium. Weißt du, wir haben eine Menge Serien, die einfach nicht gut aussehen, aber die absolut großartig sind, ne? Highscore Girl gehört immer noch zu meinen absoluten Lieblingen der letzten 10 Jahre. Sieht nicht besonders aus, in keinster einzigen Szene. Aber hier, ja, das ist halt,
ich finde aber trotzdem, dass Highschool Girl noch so seinen eigenen Stil hat.
Das stimmt, ja. Nur hier, das ist eine Geschichte, da brauchst du eigentlich das Spektakel und die Action, die Spannung, oder? Und wenn dann du dauernd abgelenkt wirst von den Computergrafiken, dann ist es nicht so.
Ja. Bin mal gespannt, wie es dann letzten Endes ankommt, wenn ich vielleicht doch mehr Positives höre. Ab 11. Januar soll es dann losgehen. Werde ich vielleicht doch mal reingucken. Aber bisher bin ich jetzt erstmal wieder, ist die Vorfreude leider gesunken.
Abgekühlt, gelöscht.
Ja. Ja, genau.
Feuer aus.
Als nächstes haben wir den ersten Teaser für den nächsten Detective Conan-Film, der nächstes Jahr an den Start geht, am 10. April. Der 29. Film des Franchises mittlerweile, Detective Conan, Fallen Angel of the Highway. Und wie der Titel verspricht, scheint es sehr viel Szenen auf dem Highway zu geben. Also wir haben eine Polizeidame auf einem Motorrad gesprochen von Sawashiro. Die wurde ja, glaube ich, vorher von irgendjemand anderes gestorben. Ich weiß nicht mehr, ob die Person gestorben ist oder einfach durch Krankheit ausfällt. Aber sieht ehrlich gesagt ganz nett aus. So. Also ich bin ja zu haben durchaus für Verfolgungsjagden.
Ja, du, ich weiß nicht, was heute mit meinem Hirn los ist. Ich sehe diese Szene und denke gleich an Matrix 2.
Ich weiß aber, welche Szene du meinst, ja. Oder die Unreal Engine Demo von Matrix.
Jo.
Hat auch sowas. Ja, also sieht ganz cool aus. Bestimmt wieder coole Sache für die Detective Conan Fans und die es werden wollen.
Jo.
Dann haben wir The Classroom of a Black Cat and the Witch mit einem ersten Trailer. Der verrät zum einen, April 2026 geht die Serie an den Start. Und sieht eigentlich ganz nett aus. Also ist halt, ne, das ist so eine Geschichte von einer Dame, die nichts wirklich kann. Die begegnet einer schwarzen Katze, die sehr krasse Magie kann. Und dann versucht der Dame, die nichts kann, Magie beizubringen. Und die gehen dann auf die Magierakademie. Und da haben wir halt einen ganz großen Haufen an bunten Figuren, die auch ganz nette Charakterdesigns eigentlich haben. Ich finde, die Figuren haben ganz coole Charakterdesigns. Ich mag die beiden rothaarigen Zwillinge ganz gerne. Ich mag die eine, die super buff ist. Ich finde, die Serie hat auch eigentlich einen ganz netten Look. Es erinnert mich alles so ein bisschen an Yamada und The Seven Witches.
Ja, irgendwie mit den vielen Designs und dem unterschiedlichen Zeugs. Da muss ich gleich mal nachgucken, ob das ein Shonen-Manga ist, weil das ist irgendwie, weißt du, so wilde Kreativität sieht man bei Leuten, die es schaffen, dann die wöchentlichen Shonen-Mangas, die großen, rauszuziehen.
Es ist von der gleichen Mangaka oder dem gleichen Mangaka, das weiß ich jetzt gerade nicht, wie Boarding School Juliet, was er auch schon eine Anime-Adaption bekommen hat, was auch eine Serie war mit einem primär weiblichen Cast, der aber, ich meine, in einem Shonen Block lief im japanischen Fernsehen.
Okay.
Ja, also wird sicherlich um alles Mögliche reingehen, ne? In so eine Magier-Akademie-Serie hier, sicherlich wird sie sich in irgendwen davon verlieben oder was weiß ich auch. Prämisse klingt jetzt erstmal alles gar nicht so besonders, aber ich mag tatsächlich den sehr bunten Cast an Figuren, die hier vorgestellt werden. Der Trailer sieht halt auch ganz nett aus, also hat einen sehr bunten Stil.
Ja. So, anscheinend hatte ich recht gehabt. Shonen Magazine Comics ist eine wöchentliche Gerät, oder? Sieht so aus. Warte, es ist 22 gestartet, hat schon 12 Bände.
Boah.
Ja, dann ist es wahrscheinlich wöchentlich.
Ja. Und gemacht bei Linden Films, diesmal unter der Regie von Naoyuki Tatsuwa, hat die erste Staffel von Nisekoi Regie geführt. Ja, ein weiterer Shaft-Abgänger. Der bei Linden Films Regie führt. Sieht aber im Trailer zumindest nicht aus wie eine Chefserie, anders als jetzt ein Call of the Night.
Jo.
Aber ja, im April kommt das dann raus. Wir haben einen neuen Trailer zu dem Fist of the North Star Anime, der nächstes Jahr rauskommen soll. Und wir haben ja schon mal über den Teaser davon gesprochen. Deswegen ich da normalerweise neue Trailer-Diskussionen nicht nochmal mit hier reinnehme. In dem speziellen Fall wollte ich das tun, weil meine Gefühle immer verzwickter dazu werden. Ich weiß, es, als dieser erste Teaser kam, wir uns beide dachten, oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Jetzt als mit diesem neuen Trailer, finde ich, sieht es deutlich besser aus, ehrlich gesagt.
Ja.
Aber auch immer noch nicht so richtig gut.
Nee.
Also
nee.
Es sieht irgendwie aus wie eine bessere Variante von Berserk 2016, so im Stil. Weil es genau auf die gleiche Art und Weise 2D und 3D auch mischt.
Ja, hier funktioniert es auf jeden Fall ein gutes Stück besser. Es funktioniert besser als bei unseren Feuerwehrmännern, auf jeden Fall.
Ja.
Aber es ist immer wieder mal zwischendurch eine Szene dabei, wo ich mir denke, ja, da wirkt es ein bisschen holprig. Aber trotzdem, im Großen und Ganzen ist es gar nicht so wild. Aber es sieht halt nichts, ist halt nichts Neues drin. Ne? Ich sehe halt nur 0815 Wiederholung von Fist of the North Star. Kriegen irgendwie keine neuen Bösewichte, keinen neuen Feind oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur wieder mal Kenshiro, der dieselben Fuzzis zusammenschlägt.
Ja. Soll diesmal auch eine 1:1-Adaption vom Manga werden.
Ah, okay.
Wird sich dann also bestimmt ab einem gewissen Punkt dann doch von dem alten Anime unterscheiden. Ja, also ich finde, es ist halt schon, das ist schon auf eine gewisse Weise stilisiert auch so. Es hat auch eine, teilweise in manchen Shots ist eine gute Lichtstimmung drin.
Ja.
Es ist echt seltsam.
Ich will es jetzt gucken, weißt du? Das hat zumindest funktioniert. Jetzt bin ich neugierig.
Es macht mir mehr Laune als der vorherige Teaser auch auf jeden Fall.
Ja, ja.
Ah, das kriegen wir dann nächstes Jahr. Ich glaube, es gab jetzt immer noch keine Saison, in der das dann laufen soll. Nee, nicht, dass ich wüsste. Wurde bei TMS Entertainment gemacht. Wir haben zwei Regisseure gecredited. Einmal Hiroshi Maeda war vorher Director of Photography bei zahlreichen Anime. Aber auch Stunt- und Kampfchoreografeur für Kamen Rider-Serien und Filme.
Lustig.
Und wir haben Kazuma Ogasawara und das als Regieassistent. Und der hat vorher einzelne Episoden Regie geführt, unter anderem einige in der Legend of the Galactic Heroes Reboot-Serie. Ja, müssen wir mal letztlich gucken, wie das hier draus wird. Es sind anscheinend zwei CGI-Studios, die ich jetzt hier sehe, die für die eigentliche Animation verantwortlich sind, dann unter TMS. Nia Animation hat vorher CGI gemacht bei The 100 Girlfriends Who Really, 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 Really Love You und Quintessential Quintuplets The Movie.
No.
Und Studio Baku mit C geschrieben. Und die haben vorher CGI gemacht bei einigen Detective Conan-Filmen. Und wirklich auch zahlreichen anderen Sachen sehe ich hier. Macross Frontier zum Beispiel auch.
Ui, schon weiter her. Aber
ja.
Gut.
Naja. Dann haben wir einen neuen Trailer für, oder den ersten richtigen Trailer jetzt für die erste, die vierte Staffel von Welcome to Demon School, Idomakun. Die soll im April 2026 eröffnen. Ich habe schon von einigen freudige Stimmungen gehört. Das ist eigentlich eine Serie, die ich damals gucken wollte und dann ist sie wieder so lang geworden. Und jetzt mit der vierten Staffel haben wir dann am Ende auch sicherlich schon wieder 100 Episoden und ich denke mir so, wer soll jetzt ja alles gucken?
Ja, du, es ist immer, wenn du eine Comedy-Serie hast, die so richtig erfolgreich wird, dass es dann nicht so einfach ist, besonders weil einige Staffeln sich dann auch im Humor nicht mehr so hundertprozentig gleichen. Ne? Auf jeden Fall, Comedy-Serien haben es nicht leicht.
Ja. Ich glaube jetzt, dass Edomakun nicht unbedingt dann die Serie ist, die einen zeitgenössischen Humor hat, wie bei einem Gintama, wo es dann sicherlich schwer wird, heutzutage in den Humor von alten Serien reinzusteigen, die dann irgendwelche japanischen zeitgenössischen Jokes machen, die wir damals selbst nicht verstanden hätten. weil hier in dem Trailer zum Beispiel für die neue Staffel ist eigentlich ein recht witziger Gag drin, dass sie eine neue Figur einführen, die die ganze Serie eigentlich schon da gewesen sein soll, aber keinem bisher aufgefallen ist, weil er unsichtbar ist. Und dann sieht man Sequenzen aus den vorherigen Staffeln, in denen er halt drin ist, so neu eingefügt als Unsichtbarer. Was, wie gesagt, ein ganz lustiger Gag ist. Ja. Das dann halt ab April 2026 wieder. Wir haben auch einen ersten Trailer jetzt für die neue Love Live Film CGI Serie, die dann ab 8. Mai in den japanischen Kinos starten sollen. Wir hatten ja schon mal vor einer Weile einen kurzen Teaser-Trailer, der auch schon CGI war, mit einem Mädel, die Richtung Schule geht, während die Kirschblütenblätter von den Bäumen fallen. Und lange Zeit uns gefragt, wer denn überhaupt die Verantwortlichen sind für die Serie. Und jetzt ist es auch zum ersten Mal veröffentlicht worden. Studio Sublimation ist nämlich das verantwortliche CGI-Studio. Die haben auch schon vorher die CGI-Tänze animiert in zahlreichen der Love Live-Serien und bei dem CGI von einigen der letzten Gundam-Serien ausgeholfen. Eigenproduktion bisher waren diese beiden Capcom-Netflix-Serien. Also das erste war ja Dragon's Dogma und das zweite war Onimusha. Und war also gerade Onimusha sah eigentlich ziemlich gut aus.
Ja, aber jetzt sind sie noch ein Stück besser geworden. Ich meine, ich interessiere mich nicht besonders für die Idols, aber da sehen die Animationen hier in dem Teaser super aus.
Ja, also die sind wirklich, die sind sehr lebendig. Und dadurch, dass man jetzt halt auch, dass das alles CGI ist, hat man halt auch flüssige Übergänge im Prinzip zwischen den Szenen, wo sie anfangen zu tanzen und wo sie einfach nur so agieren. Und Regie führt Go Kurosaki, hat Ishiki Sakura Regie geführt, was auch eine Serie ist, wo Sublimation das CGI für gemacht hat. Und ja, also ich bin jetzt auch nicht wirklich unbedingt die Zielgruppe von Love Live, obwohl ich nicht unbedingt gegen solche Idol-Serien habe, aber bei Love Live ist es mir dann meist doch noch ein bisschen zu silly. Mhm. Aber ich finde, es sieht wirklich, wirklich gut aus.
Yes. Ja.
Ab 8. Mai, wie gesagt, in den japanischen Kinos. Da das jetzt halt wieder so eine Kino-OVA-Serie ist, bleibt dann halt wieder abzuwarten, wie das dann im Rest der Welt veröffentlicht wird.
Jo.
Dann haben wir nur ein kurzes Update für Ichijoma Makitsu Gurashi. Und ja, das ja die neueste Adaption aus dem Manga Time Kirara Magazin ist, also wo halt ganz häufig solche Yuri-angehauchten Manga laufen, die sich nicht wirklich trauen, da full zu committen, aber halt sehr viel Queerbaiting haben. Und zum Beispiel New Game lief da drin. Und ja, das soll im April 2026 kommen. Ist auch ein kleines Teaser-Bildchen mit veröffentlicht worden, wo man die süßen Girls in ihrer kleinen Apartmentwohnung sieht, in der sie anscheinend alle zusammenleben. Besteht größtenteils aus einem Buch, egal wie es aussieht.
Ey, ich meine, Prioritäten muss man setzen.
Ja. Ist aber bestimmt was, wo ich mal reingucken werde.
Jo. Niedliche Mädels machen niedliche Dinge, wie immer gut.
Ja. Und dann haben wir noch einen Trailer für Kaguya-sama Love is War, The Steps to Become an Adult. Und das erinnert uns, dass dieses TV-Special, das wurde vorher schon als TV-Special angekündigt, am 31. Dezember noch rauskommt. Also zu Silvester. Das alte Team ist auch wieder da bei A1 Pictures, gleicher Regisseur und so weiter. Und meine Gefühle sind nach wie vor unglaublich konfliktet dazu, weil ich halt wirklich immer noch sehe, wie toll das aussieht. Und ich freue mich ja, dass es zurück ist. Und gleichzeitig denke ich mir, warum müsst ihr die Hälfte des Mangas skippen und uns jetzt einfach nur so das Finale von dem Ding geben?
Ja, es wirkt irgendwie altmodisch. Das, sowas bin ich gewohnt von Serien in den 90ern und in den 2000ern, weißt du? Wo es wirklich ganz zynisch nur darum ging, ah, wir wollen einfach nur die Manga-Verkäufe ankurbeln und wir haben nicht die Zeit und die Mühe für mehr. Und dann schmeißen wir halt irgendwann nochmal einen Finale-Film hinterher. Ich meine, das haben sie bei diesen Dings, wie heißt nochmal, bei diesen Baseball-Mangas haben sie das doch gemacht. Oder bei diesen Romanzen-Mangas. Die haben das bei Adachi Mitsuru-Mangas gemacht. Die haben das bei dem, oh Gott, wie hieß es nochmal? Kimagure Orange Road, glaube ich, ja, haben sie es gemacht.
Kimagure Orange Road, ja.
Dass sie dann halt nicht den ganzen Manga rumgemacht hat, aber das Finale muss man hinterher schmeißen. Ach ja, ich weiß
ja, nicht. Ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es nicht. Es hat einen sehr, also hier wird in dem Trailer wird der neue Opening-Song gepreviewt, der auch wieder sehr, sehr cool klingt, weil es halt wieder der Sänger ist, wie auch den wir auch schon vorher kannten aus den Openings. Und Und wie gesagt, der Stil davon ist halt wieder fantastisch. Mamoru Hatekayama ist halt auch wieder jemand, der halt von Studio Cheft geflohen ist und sein Stil auf andere Studios abfärbt. Ich möchte aber halt den Rest haben. Ich verstehe das halt nach wie vor nicht. So, der vorherige Film, der jetzt auch schon wieder eine Weile her ist, hatte den nächsten Arc bereits aufgebaut, angefangen. Und es war offensichtlich, dass beim Machen dieses vorherigen Films das geplant war, dass es einfach normal weitergeht. Aber irgendwas muss ja passiert sein. Irgendwas muss dazwischen gekommen sein, dass es jetzt so eine lange Pause gab und jetzt einfach nur mal eben das Finale nachgeliefert wird.
Ja, kann alles Mögliche sein, dass sie sich nicht einigen könnten hintendran in der Produktion oder dass irgendjemand von denen, die das entscheidet, gemeint hat, wir können keineswegs irgendwie die Zuschauer bei Stange halten, ne, für eine längere Serie noch. Da wären sie alle gelangweilt und verlieren das Interesse. Es lohnt sich nicht mehr. Oder, keine Ahnung. Irgendjemand wird es entschieden haben und jetzt haben wir den Salat.
Yippie. Wie gesagt, 31. Dezember wird es auch schon im japanischen Fernsehen laufen. Ich schätze mal, auch wie vorher bei dem vorherigen Film, wird es nicht allzu lange dauern, dass wir das dann auch auf Crunchyroll bekommen. So, und dann haben wir noch zahlreiche News abseits vom Rest. Wir müssen leider mit was Tragischem anfangen, denn Tomomichi Nishimura ist im Alter von 79 Ende November gestorben, wie jetzt seine Talentagentur Arts Vision bekannt gegeben hat. Der ist schon seit Ende der 70er in Anime unterwegs und ist den Japanern vor allem halt ein Begriff, weil er in vielen japanischen Dubs von amerikanischen Produktionen mitgesprochen hat. Und ja, aber auch noch in zahlreichen Spielen und Anime bis vor kurzem unterwegs war. Seine Agentur hatte schon am 22. September gesagt, dass er eine kurze Pause machen würde aufgrund seiner Krankheit. Es ist leider keine Pause mehr nur. Einige bekannte Rollen hat er gesprochen, gerade die Videospielfans werden ihn dann möglicherweise gekannt haben als Akuma oder M. Bison in Street Fighter. Die hat er beide gesprochen, oder beziehungsweise im japanischen Original Vega und Goki. Wir kennen alle dieses komische Spiel da, dass sie da das drei Namen irgendwie umgeändert haben im Englischen aus irgendeinem Grund.
Ja, schon. Das sind Kopierschutz-Sachen gewesen, ne?
Und ja, dann in letzter Zeit aber noch, wie gesagt, auch noch dieses Jahr, hat er vor allem oft halt so eine alte Männerrolle halt in Anime gesprochen. Er hat eine sehr tiefe, grimmige Stimme gehabt.
Ja, ich meine, guck mal, der hat sich auch immer angehört wie ein Bär. Schon als er Anfang der 90er Bison gesprochen hat.
Ja, ja. Sehen wir ihm ehrlich gesagt gar nicht so an, wenn ich mir sein Foto so angucke.
Ja.
Es ist nicht unbedingt eine Stimme, die ich mit diesem Gesicht direkt in Verbindung bringen würde.
So ein lieber, harmloser, alter japanischer Mann und dann auf einmal kommt der Stimme raus. Ja. So Bud Spencer-mäßige Stimme, weißt du?
Ich gucke gerade nochmal nach, was es in letzter Zeit so zum Beispiel gewesen ist. Saiga in Beastars, das ist, glaube ich, der Schüler, der Schulsprecher. Oder ich guck mal, was ich hier noch so kenne. Anfang diesen Jahres war es der Vater vom Protagonisten in Welcome to Japan, Miss Elf. Anscheinend irgendjemanden in Uzumaki letztes Jahr, aber das habe ich mich dann nicht mehr getraut zu gucken nach allem, was passiert ist. Ja, aber wirklich, wenn ich hier so durchscrolle, ist dann vor allem halt alles alte Männer mit Bart. Vor allem haben sie alle Bart.
Es ist anscheinend wichtig gewesen.
Ja. Ach ja, das ist leider sehr schade, auf jeden Fall die Stimme verloren zu haben, gerade weil er das bis zuletzt das ja auch noch gemacht hat. Und wenn wir schon bei Synchronisationen sind, können wir über was anderes Beschissenes sprechen, was sich in den letzten paar Wochen ereignet hat. Amazon hat schon bereits Anfang diesen Jahres ein AI-Dubbing-Pilotprogramm gestartet für Englisch- und spanischsprachigen Raum und haben das zuletzt auch auf ein paar Anime angewendet. Unter anderem Bananafish, No Game, No Life, Zero, den Film also spezifisch, Pet, Journal of the Mysterious Creatures oder auch Vinland Saga, das hat spezifisch nur einen spanischen Dub bekommen. Hm. Oder Dub halt in Anführungszeichen, ne? Und ja, der soll grottenhaft schlecht gewesen sein, wie man das erwartet von einem AI-Dub. Ich habe nicht reingehört, weil natürlich Fakt ist. So, dem Ding einfach keine Aufmerksamkeit geben am besten. Jetzt ist es im Nachhinein, wo wir drüber sprechen, denn das ist alles bereits auch schon gelöscht worden von Amazon wieder.
Genau, das ist schade. Ich hätte gern gewusst, ob der irgendwie anders ist als dieser absolute Müll, den du bei YouTube-Videos hast.
Ja. Ja, da gibt's das ja auch, da habe ich schon von Angry Video Game Nerd auf Deutsch ge-AI-dubbt, da hatte ich schon Sachen gehört, das war so weird. Ja, wie gesagt, das ist alles wieder entfernt worden und Anime News Network hat mal ein paar der Lizenzinhaber gefragt von den Serien, ob die denn was sie da so zu sagen haben, unter anderem Aniplex, Kadokawa oder Sentai Filmworks. Oh. Und die haben von dem allen nichts gewusst. Mhm. Amazon hat es einfach mal so gemacht. Denn Amazon sind Macher. Die interessiert das alles nicht.
Ja, die mache schon. Ich mache auch, wenn ich aufs Klo gehe, ja?
Und ist jetzt die Frage, ob sie sich vielleicht damit nicht ein paar Brücken, ich würde fast schon hoffentlich, verbrannt haben. Weil normalerweise sind die japanischen Firmen, was sowas angeht, ziemlich streng. Also die Synchronstudios und so und halt die Lizenzeure von solchen Serien, die müssen den Cast vorher von den Japanern absegnen lassen, wenn sie das synchronisieren und sowas. Da müssen alle Drehbücher nochmal gegengecheckt werden. Und hier hat Amazon halt einfach mal gemacht.
Ja, da sind sie zweimal, haben sie sich die Finger verbrannt. Einmal, weil anscheinend keine Sau es gucken wollte. Ich meine, anscheinend gab es auch Widerstand von den Zuschauern. Und andermal, weil dann jetzt die Firmen und Verlage sich denken, ja, wenn ihr einfach so macht, was ihr wollt, dann weisen wir nicht, ob wir euch mit euch in Zukunft zusammenarbeiten. Das ist mies.
Ja, ich würde es mir fast schon wünschen, meine Güte, fick Amazon. Ich habe keine Lust mehr auf diese dystopische Welt, in der wir uns befinden.
Ach, ist nichts Neues. Die große Firmen versuchen immer, wo sie durchkommen können. Ne?
Ja.
Das ist schon so.
Ja, nur im englischsprachigen und spanischsprachigen Raum bisher erstmal probiert, noch nicht auf Deutsch oder so gewagt. Peppermint hatte dann lustigerweise auch das für Werbezwecke auch auf gewisse Weise genutzt, dass sie dann einen Post über die Social Medias gemacht haben mit: Wir machen einen Dub, einen deutschen Dub zu Bananafish mit echten Synchronsprechern. ja. Da sollte jeder möglichst nachtreten, wenn sowas passiert, weil meine Güte. Was wir auch noch Weirdes haben, ist Silent Möbius Cross Avengers. So wird es auch ausgesprochen. Da steht zwar ein X, aber es wird Cross ausgesprochen in dem Fall.
Natürlich.
Ist auf der Tokyo Comic Con angekündigt worden von Marvel und Kia Asamiya, dem originalen Mangaka von Silent Möbius. Yo. Und der zeichnet das Ding auch. Der zeichnet und schreibt dieses weirde Ding.
Ja, ich meine, Kia Asamiya ist ein Fan von Marvel und DC-Zeugs, ne? Der hat ja auch dafür gezeichnet. Der hat ja auch Batman zum Beispiel gemacht. Und der hat auch früher schon da rum experimentiert. Deswegen, ja, okay, fein. Aber bitte, um alles Liebe in der Welt, lass ihn nicht das Drehbuch schreiben. Lass ihn zeichnen, aber lass jemand anders die Story schreiben. Du, Asamiya ist ein absolutes Genie, was, wenn es um Design geht und eine Welt erfinden, aber Geschichten erzählen kann er nicht. Kann er nicht. Kannst vergessen.
Also auf der Comic-Con ist gesagt worden, dass er sowohl schreibt und zeichnet.
Oh, also, dann wird's lustig. Dann wird's lustig.
Ja, also ich dachte mir nur, als ich das gelesen habe, Silent Möbius in the Year of Our Lord 2025.
Das ist auch wild, ne? Das ist echt heftig wild.
So, was?
Das ist mehr als 30 Jahre her, oder? Wann war die Silent Möbius Fernsehserie? 96? Dann ist es 30 Jahre her.
Ja, ja. Oh, das ist extrem lustig. Es ist genauso lustig, wie es cool und seltsam auch irgendwie ist. Es soll früher nächstes Jahr in den USA erscheinen. Es gibt tatsächlich auch noch keinen japanischen Starttermin. Das ist bisher jetzt nur erstmal für den amerikanischen Raum angekündigt worden, aber es wird sicherlich dann auch geben. Und Panini wird das dann sicherlich auch bei uns rausbringen. Bin ich mal interessiert dran.
Okay, also ich muss noch kurz korrigieren. Es ist 1998 die Fernsehserie gekommen. Das war das letzte Mal.
Noch nicht ganz 30 Jahre.
Ja, das ist das letzte Mal, dass ich irgendwas Anime-artiges gesehen habe von Silent Möbius. Ich glaube, das war es dann auch.
Aber hat es nicht auch angefangen mit den Filmen? Die kamen doch deutlich früher, oder?
Ja, ja, die kamen Anfang der 90er. Ja, ja. Die kamen 1992.
Ach ja. Und dann. Wir kommen zur zweiten großen Firmenübernahme, die auch noch nicht ganz durch ist, vielleicht, eventuell. Warner Brothers Discovery wollte sich ja aus irgendeinem Grund verkaufen lassen, warum auch immer, obwohl sie eigentlich ganz gut Geld gemacht haben in den letzten paar Jahren und riesengroße Hits hatten. Netflix hieß es jetzt offiziell vor ein paar Tagen, kauft das Ding für satte $82 Milliarden, was eine Menge Geld ist. Und das hätte inkludiert ganz Warner Brothers. Denn im Netflix-Deal würde es heißen, dass Warner Brothers und Discovery sich wieder splitten und Netflix nur Warner Brothers kauft. Das heißt, die Warner Brothers Filmstudios, Serien und Videospielstudios und natürlich auch die Anime, denn Warner Brothers Japan produziert ja auch einiges an Anime mit, wie eben die letzten paar DC-Sachen, die wir so hatten, wie halt hier Suicide Squad Isekai oder aber auch JoJo produzieren die. Und jetzt ist aber noch Paramount dazwischen geschlittert und hat gesagt, du, Warner Brothers, wir geben euch mehr Geld als Netflix. Wir geben euch nicht nur knapp $28 pro Share, sondern 30 für das ganze Ding. Also wenn Warner Brothers Discovery zusammenbleibt.
Ja, okay, dann tun sie natürlich Druck ausüben auf die Leute, die die Anteile inhaben, ne? Und nicht die Leute, die was zu sagen haben.
Ja, das ist ein sogenannter Hostile Takeover-Bid, die halt an den Shareholder rausgeht.
Oh mein Gott, ich habe gerade das Bild im Kopf von lauter hungrigen, gierigen Aasgeiern, die sich über das Opfer da, über ein frisches, niedergestrecktes Tier springen.
Oh Gott, also ja, Netflix und Warner Brothers waren ja schon offensichtlich in weiterführenden Gesprächen, was den Deal angeht. Paramount ist halt jetzt mal dazwischen gegrätscht und hat im Prinzip an die Shareholder gesagt, nein. Wir geben euch noch mehr Geld. Mal sehen, was daraus wird. Ob die Shareholder nicht sagen, okay, dann lass Netflix fallen, wir wollen mehr Geld. Ich meine, diese ganze Sache ist sowieso so komplett insane. Weil hier Kartellämter genau für sowas da sind, sowas überhaupt eigentlich zu verhindern. Weil das sind ja alles sowieso schon riesengroße Firmen.
Ja, ich meine, ich kann es nachvollziehen von Netflix, weil Netflix hat überall ihre Finger drin, wo Warner Bros. Auch ihre Finger drin hatte. Also das ist im Endeffekt, wäre es in allen Bereichen für sie ein Vorteil. Aber trotzdem, so ein Riesending einfach so ohne dass man wirklich vorher groß was gehört hat, ne, dass es einfach so absorbieren wollen. Die haben das bestimmt hier unter verschlossenen Türen unter sich geeignet. Und dann jetzt ist es rausgekommen und jetzt ist der Geschrei groß.
Ja, schon seit ein paar Wochen war das ja immer so gerüchteweise, dass, also es war bekannt auf jeden Fall, dass Warner Brothers Discovery verkauft werden möchte. Und ja, unter den engeren Gesprächen waren dann jetzt halt eben Netflix und Paramount dann noch bis zum Schluss. Netflix, lustigerweise, kam die Tage dann auch noch im Bericht, dass die vorher halt überlegt haben, wen gehen wir denn so einkaufen? Denn auf ihrem, denn weitere Ideen, die sie so hatten, war, dass sie Disney kaufen wollten.
Meine Fresse, weißt du. Das ist natürlich alles das hohe Pokern, weil wenn du so eine Gigantofirma bist, dann ist es der nächste Schritt und die meisten überleben das nicht. Also das ist für uns als Zuschauer und Kunden nicht so geil, weil das heißt, egal was passiert, die werden alle ihre Preise erhöhen, ja, ihre Kosten werden steigen. Und wer weiß, ob sie wirklich was Gescheites dann machen mit dem, was sie da in den Finger haben. Weil es passiert oft genug, dass wenn die Firmen hier wie so ein Staubsauger rumgehen und alles mögliche aufkaufen, dass dann Lizenzen einfach versauern. Ne? Oder Studios einfach zusammenbrechen oder Produktionen einfach abgebrochen werden. Ich meine, wir hatten ja mit der Embracer Group so viel Müll und Unsinn gehabt. Ne?
Auch als Warner Brothers und Discovery bereits sich zusammengeschlossen hatten, ist so viel eingestellt worden.
Ja.
Und allein das war eigentlich schon ein Deal, der damals nicht hätte so passieren sollen. Oh Gott, es ist alles nur noch zum Kotzen. Es ist alles, ich kann das alles nicht mehr. Was soll das? Ja. Mal sehen, wie Netflix jetzt drauf reagiert. Zum aktuellen Zeitpunkt wissen wir das noch nicht. Ach genau, was ich jetzt fast vergessen hätte. Paramounts Deal wird noch von zwei interessanten Geldgebern unterstützt. Und zum einen wäre das, und das sind lustigerweise auch zwei der gleichen Leute, die jetzt auch EA kaufen. Aha. Nämlich einmal die Firma von Jared Kushner und Saudi-Arabien.
Aha, okay. Ich hatte mir schon gedacht, wo könnte denn die amerikanische Aufsicht da reinsplitten? Und dann sieht man gleich, ja, die werden sich garantiert raushalten. Oh Gott, was für eine Schlammschlacht.
Ja, ich meine, also, das ist halt alles schlechte Konsequenzen. So, wenn Paramount Warner Brothers Discovery übernehmen würde, dann ist es auf jeden Fall auch einen krassen politischen Einfluss, den es dann haben wird, weil Paramount hat sich ja jetzt über die letzten Monate sehr, sehr stark an Trump angebiedert. Und wenn es Netflix kaufen würde, die sich ja auch an Trump angebiedert haben eigentlich, aber gleichzeitig würde das dann auch noch bedeuten, dass wahrscheinlich viele Sachen von Warner Brothers dann gar nicht mehr im Kino laufen würden.
Ja, das geht dann mächtig aufs Kino. Auf jeden Fall.
Mein Anime-Anteil dabei ist relativ klein. Wie gesagt, Warner Brothers Japan produziert halt durchaus einiges mit. So, und sind gerade so in den 2010ern in die Vollen gegangen. Aber auch aus der amerikanischen Sicht, so Cartoon Network oder Toonami und Adult Swim gehört auch beides zu Warner Bros. Discovery. Die haben ja auch zahlreiche Anime mitproduziert, ja.
Tja. Jo, warten wir einfach, was die Zukunft bringt. Wir können zuschauen. Mehr nicht.
Tja, einer kann nicht mehr zuschauen, denn wenn ihr Crunchyroll kein Geld mehr geben wollt, dann könnt ihr das auch nicht mehr gucken. Crunchyroll hat jetzt offiziell angekündigt, dass sie zum Ende dieses Jahres, am 31. Dezember, ihr werbeunterstütztes Streaming-Angebot abschalten werden. Das heißt, nur noch ein paar spezielle ältere Titel sind noch mit Werbung zu schauen. Da sind auch Klassiker dabei, dann wie Cowboy Bebop, was Crunchyroll, glaube ich, im amerikanischen Raum hat, bei uns in Deutschland auf jeden Fall nicht. Aber auch My Hero Academia, Chainsaw Man, Demon Slayer, also ein paar größere Namen sind noch dabei. Aber es wird nichts mehr in den aktuellen Saison geben, was nur im Werbeangebot läuft. Das hat der Crunchyroll in den letzten ein, zwei Jahren nach der Sony-Übernahme ja sowieso auch schon wieder als zurückgefahren. Das teilweise nur noch die ersten drei Folgen kostenlos waren oder dass wirklich nur ganz ausgewählte Serien kostenlos waren mit Werbung eben. Und das ist extrem schade auch eigentlich zu sehen, weil dieses Angebot mit Werbung war etwas, was überhaupt sehr viele zu Crunchyroll gebracht hat in erster Linie. Das war das Ding, womit sie damals herausstachen.
Damit haben sie ihr Geschäft gemacht. Damit haben sie ihre Karriere gemacht, ne? Und es ist auch ein seltsamer Kreislauf, ne? Erst kommen diese ganzen Streaming-Anbieter und graben den Piratenseiten das Wasser ab. Effizient und erfolgreich. Und jetzt bauen sie die Piratenseiten wieder auf. Weil so kriegst du Piraten. Wenn du Piraten willst, dann musst du nur sowas machen wie die da.
Ja, leider ja. Das hilft nur der Piraterie wieder, indem die dann ihr eigenes kostenloses Angebot quasi bieten, was Crunchyroll dann halt jetzt nicht mehr hat. Und das ist halt wirklich schade. Also ich finde auch gerade halt für ein jüngeres Publikum auch zum Beispiel, die sich solche Abos da nicht leisten können oder so, war das extrem gut und praktisch. Und deswegen sind halt dann so viele von Piratenseiten zu Crunchyroll hingewechselt, weil das so ein attraktives Angebot gewesen ist, weil du so viele Serien gucken konntest, halt mit ein bisschen Werbung dazwischen. Aber es war bei Crunchyroll auch ehrlich gesagt nie viel. Ja. Und das halt jetzt zu sehen nach all den Jahren, dass es dann abgeschaltet wird, halt zu sagen, wir sind groß genug und wir gehen davon aus, dass keiner jetzt deswegen deabonniert. Also,
oh Mann. Was ich auch seltsam finde, weil eigentlich habe ich eine Gegenbewegung erwartet in der nächsten Zeit. Besonders als Netflix vor einer Weile da so umgeschaltet hat zu günstigeren Abos mit Werbung. Ne? Hm. Und auch, ich weiß nicht mehr, ob das bei Netflix war, aber dass sie sich überlegt haben, dass sie tatsächlich ein reines Werbeangebot auch machen. Ne? Oder sowas. Mhm. Ich hatte eigentlich gedacht, es bewegt sich in die andere Richtung und jetzt kommt Crunchyroll und schaltet das ab. Es ist irgendwie komisch.
Na, bei Amazon haben sie es ja auch wieder abgeschaltet. Die hatten ja auch diesen kostenloses Werbeding mit Werbung laufen und das haben sie ja jetzt auch wieder abgeschaltet. Also das schien tatsächlich nicht gut funktioniert zu haben jetzt in der aktuellen Zeit.
Wilde Sache.
Ja, so ist es. Die ganzen Firmen machen einfach ihr eigenes Ding. Die können einfach machen, was sie wollen mit uns, weil wir geben ihnen ja eh unser Geld.
Naja, da kann man sich entscheiden.
Man könnte sich entscheiden, aber halt, wenn man legal Anime gucken möchte, dann muss man Crunchyroll abonnieren.
Leider Gottes, ne? Ich meine, man könnte sich mit Netflix begnügen und Amazon oder sowas. Oder obwohl Amazon hat eigentlich nicht genug. Macht eigentlich keinen Sinn.
Nee, in Deutschland hat Amazon nicht wirklich viel.
Nee. Aber egal, mit welchem Teufel du dich einlässt, es bleibt ein Pakt mit dem Teufel. Ja,
das stimmt. Na gut. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle mal Feierabend. Wir haben genug über Schlechtes gesprochen.
Nee.
Genug die Nase nach unten gebracht. Es wird Zeit, wieder in den restlichen Alltag zurückzukehren. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden zweiten Mittwoch Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's noch Rolling Sushi mit den Nachrichten aus Japan. Ich sage jetzt einfach Tschüss, weil mir fällt nichts Besseres ein. Tschüss!
Ciao!